Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Auf geht's der Reha-Podcast. Heute durfte ich jemanden in Hannover besuchen. Mehr nach dem Intro.
Auf geht's der Reha-Podcast, der Podcast von Reha-Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Sendung von Auf geht's der Reha-Podcast. Wer meinen Reha-Podcast verfolgt, der weiß, es gibt ihn Jens Last. Jens Last könnt ihr hören und sehen in Sendung 316, 17 und 18. Und Jens Last hat damals von seinem Unfall berichtet und wie er wieder ins Leben zurückgekommen ist. Und der Abschlusssatz war von Jens gewesen, ich bin wieder glücklich. Also Sendung 318, da habe ich wirklich ein Kribbeln gehabt, weil es war schon sehr beeindruckend nach so einem schweren Unfall, was Jens zu berichten hatte. Und Jens hat damals von einem Herrn gesprochen, von der VGH-Versicherung. Und wer die Sendung gesehen oder gehört hat, hat gemerkt, so ich gehe bei Versicherung so ein bisschen in den Widerstand, habe Jens auch so ein bisschen, sage ich mal, zurechtgewiesen will ich nicht sagen, aber ich habe nicht immer gute Erfahrungen mit Versicherungen gemacht. Das muss man einfach dazu sagen. Aber was lag näher, als mal den Herrn zu fragen, den Jens Last auch in der ersten Sendung benannt hat. Und deswegen bin ich heute in Hannover. Also lange Rede, kurzer Sinn. Sie sind?
Ralf Wiekenberg von der VGH-Versicherung.
Okay, hier in Hannover. Und Sie betreuen den Herrn Last?
Ja, jetzt seit gut 23 Jahren, seit dem Unfall.
Grund, warum wir hier zusammensitzen, ist die Frage, warum macht so ein Versicherer eigentlich so ein Reha-Management? Was steckt dahinter? Das hat auch damit zu tun, dass ich leider manchmal Fälle bekomme, die teilweise wirklich 6, 7 Jahre alt sind. Ich bin schon froh, wenn nur ein Jahr nach dem Unfall vergangen ist. Und heute Morgen führte ich ein Gespräch mit einer älteren Dame, die sagte, ich habe vor einem halben Jahr schon darum gebeten, Reha-Management zu machen, aber keiner hat reagiert. In dem Fall war es dann der Anwalt gewesen, der nichts gemacht hat. Und ich stelle halt immer wieder fest, dass halt einige Anwältinnen und Anwälte eher zurückhaltend sind, um das freundlich zu formulieren mit dem Reha-Management. Woran das liegt, weiß ich nicht, aber vielleicht können Sie uns da gleich weiterhelfen. Da stellten sich natürlich in so einer Diskussion mit Anwälten auch immer die Frage, ja, die wollen nur sparen, die wollen uns über den Tisch ziehen und diese Sachen, die machen das ja nur nicht gerade, weil sie Gutmenschen sind, sondern es geht da knallhart um Einsparung und manchmal hört man auch von betroffenen Personen, ja, habe ich mir alles ganz anders vorgestellt, weil Anwälte hat gesagt, ja, das geht einfach nur darum, dich kurz zu halten. Ist eine andere Erfahrung, die ich mache und dennoch habe ich halt wirklich die Erfahrung gemacht, dass es halt manchmal schwierig ist in meinem Job letztendlich, weil ich ja zwischen allen Stühlen sitze. Warum machen Sie so ein Reha-Management?
Da gibt es mehrere Motive. Mhm. Geld sparen ist sicherlich ein ganz wesentliches. Aber es passt auch gut, zumindest zu unserem Haus. Unser Slogan ist fair versichert VGH. Mhm. Wir sprechen seit einem Vierteljahrhundert eigentlich darüber, was wir da machen und wie wir das machen, wie das außen ankommt. Reha-Management ist ja vor allen Dingen auch ein Instrument, um die Dinge besser zu machen. Mhm. Und wenn die Dinge besser gemacht werden, dann freut sich der Geschädigte, weil die Dauerfolgen nicht so schwerwiegend sind. Und wir freuen uns darüber, ja, dass wir im Endeffekt am Ende des Tages in ganz vielen Fällen auch Geld sparen können.
Okay. Sparen Sie eigentlich immer Geld? Weil bei Jens war es ja so gewesen, da ist ja einiges probiert worden. Also wir haben ja nicht umsonst 3 Sendungen gemacht. Er hat ja viel erzählt. Und er hat nochmal angegriffen beruflich und wollte Qualitätsprüfer werden. Und das hat dann ja überhaupt nicht geklappt. Und da entstehen ja Kosten. Haben Sie das getragen, der Rentenversicherungsträger? Wie muss man sich im konkreten Beispiel vom Jens das so vorstellen?
Also wir haben mit der Medizin begonnen. Ja. Ich glaube, letztendlich ist es durch die vielen medizinischen Maßnahmen auch eine Stabilisierung der Situation erreicht worden. Mhm. Das kann man natürlich immer schwer sagen. Man kann ja nicht die beiden oder man kann nicht die Fälle nebeneinander laufen lassen und die Geschädigten klonen. Und in dem einen engagiert man sich, in dem anderen engagiert man sich nicht. Aber wenn Sie meine Kolleginnen und Kollegen fragen würden, dann sagen sie in ganz vielen Fällen, dass die Dinge besser geworden sind. Und die Mediziner bestätigen das ja auch. Man braucht sich ja nur am Leistungssport zu orientieren. Da sagt man ja auch nicht, mach Liegestütze und Kniebeugen zu Hause, Therapie brauchst du nicht. Und das ist das, was wir sehr häufig von unseren Geschädigten hören. Mhm. Dass die Versorgung eben nicht mehr so ist, wie sie sein könnte. Also ich glaube, Jens Last, wir hören da sehr stark auf ihn selber auch, ist ja Spezialist seiner eigenen Erkrankung geworden und weiß, was ihm gut tut, was ihm nicht gut tut. Und dabei unterstützen wir ihn. Und über die gesamte Zeitstrecke muss man sagen, dass er trotz dieser vielen Operationen irgendwann sehr stabil geworden ist. Mhm. Wenn man unsere Controller fragen würde, wie das denn mit den Aufwendungen war für die Ausbildung zum Qualitätsprüfer, und auch natürlich uns fragen würde, dann muss man sagen, das war eine Investition, die nicht aufgegangen ist. Natürlich hätten wir uns für Jens Last gewünscht und er natürlich am allermeisten, dass er wieder beruflich tätig wird. Aber es ist leider nicht geworden. Es hat leider nicht geklappt. Ja. Und es muss auch nicht in jedem Fall klappen. In den meisten, weit überwiegend meisten Fällen funktioniert es. Da hilft uns natürlich auch so ein bisschen der Arbeitsmarkt. Aber es muss nicht in jedem Fall klappen. Es führt aber zu einer fairen Schadenregulierung, weil wir sehen, der Geschädigte will und es geht aber nicht. Und wir kennen die Gründe, warum es nicht funktioniert. Und das hilft uns auch, dann entsprechenden Schadenersatz leisten zu können.
Das heißt, die Kommunikation zwischen Ihnen und den Anwältinnen und Anwälten wird einfacher?
Die Kommunikation wird einfacher, wird transparenter. Sie hatten ja schon mal Podcasts mit Herrn Kerkmann beispielsweise. Genau. Da sind solche Begrifflichkeiten gefallen wie Schadenminderungspflicht. Wenn man nur vom Schreibtisch aus arbeitet, wenn man die Menschen nicht kennt und nur Schriftsätze ausgetauscht werden, dann haben wir natürlich auch Gedanken im Kopf und sagen, ja, will der Geschädigte nicht oder kann er nicht? Wie sollen wir das beurteilen können, wenn man es versucht? Und wenn die Gründe klar sind, dann führt das, glaube ich, zu einer ehrlichen und vernünftigen Schadenregulierung, die angemessen ist.
Ich poche jetzt nochmal auf einen Begriff ein bisschen drauf rum, den Sie genannt haben, besser werden. Was ist denn konkret besser werden? Das war so ein bisschen allgemein für mich formuliert.
In der Medizin, meinen Sie?
Der Medizin oder überhaupt in der gesamten Teilhabe. Also es gibt ja Menschen halt auch, die ein Privatleben haben, die zum Beispiel gerne wieder einen Sport machen würden oder ein anderes Hobby, gerne stricken oder sonst was. Dass es für die auch Lebensinhalt neben der Arbeit oder zur Schule gehen oder so. Also alleine in der Medizin, okay, da kann man sagen, man kann ein Messblatt nehmen und kann sagen, okay, Gradzahl im Kniegelenk ist so und so, da ist was messbar besser geworden. Das ist aber aus meiner Sicht nicht immer entscheidend für die betroffenen Menschen, sondern die bewerten besser darin, dass sie sagen, ich kann wieder das oder ich habe das Problem nicht mehr. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel psychotraumatologische Folgen, ich habe diese Bilder nicht mehr und so weiter. Aber was ist für Sie konkret besser?
Also für mich persönlich sehe ich das natürlich auch alles. Ja. Ich habe mich, als ich den Podcast gesehen habe von Jens Last, gingen mir natürlich auch mehrere Gedanken durch den Kopf. Auf der einen Seite habe ich mich gefreut, und das habe ich in der Vergangenheit schon, wenn wir Kontakt haben. Wir haben nicht viel Kontakt, aber hin und wieder findet der statt, auch wenn es um Therapie und solche Dinge geht. Mhm. Und dann erzählt er mir natürlich auch, was in seinem Leben passiert. Und dann freue ich mich natürlich auch darüber, dass er diesen Weg wieder gefunden hat, psychisch stabil zu werden. Und ziehe meinen Hut davor, dass er sich ehrenamtlich engagiert. Ja. Und ich glaube, er kann da ganz viel bewirken in diesem Bereich. Mhm. Wenn man es allein von der Frage beurteilt, was hat uns das Ganze finanziell gebracht, dann würde ich sagen, bleibt es, ihn zu stabilisieren im gesundheitlichen Bereich. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es sonst eine andere medizinische Entwicklung gegeben hätte, nicht mit der passgenauen Therapie. Und dann wären die Dinge natürlich auch für uns teurer.
Okay. Ne? Wie lange übernehmen Sie so ein Reha-Management? Also bis die Person wieder arbeiten kann, weil es ist auch etwas, was ich kritisiere an Anwältinnen und Anwälte. Leider erlebe ich halt immer wieder, dass Menschen, die betroffen sind, mir Dinge auch schreiben zeigen von ihren eigenen Anwälten und Anwältinnen, wo ich immer sage, es passt so überhaupt nicht. Und da ist zum Beispiel die Frage, ja, Reha-Management wird nur gemacht, bis du wieder zur Arbeit oder zur Schule gehen kannst und dann ist Ende Gelände. Dann sagen die natürlich auch, ja gut, aber ich habe vielleicht darüber hinaus auch noch einen Bedarf. Also insofern, wie lange gewähren Sie sowas?
Solange es Sinn macht. Mhm. Wir machen das jetzt seit gut 25 Jahren, seit 1997 und haben da auch viele Erfahrungen machen müssen. Am Anfang war der Blick nur auf die Berufstätigkeit, weil das eine Zeit war, wo selbst Menschen mit relativ überschaubaren Verletzungen, einer Sprunggelenksverletzung beispielsweise, ihre berufliche Tätigkeit nicht mehr ausüben konnten und dann schwer in eine andere Tätigkeit finden konnten. Und da wurde unterstützt, da war also nur der Fokus drauf, die Geschädigten zu unterstützen, eine neue Berufstätigkeit zu finden. Die Medizin, die ist erst ab 2000 dazugekommen. Mhm. Ja. Mhm. Ich muss sagen, mir war das, obwohl ich damals schon Schadenregulierung gemacht habe, auch gar nicht so bewusst, welche Systeme es gibt, dass in der Krankenversicherung nur das Erforderliche geleistet wird, in der gesetzlichen Unfallversicherung mit allen geeigneten Mitteln geholfen wird. Und ja, man braucht ja nur den Vergleich zum Spitzensport zu ziehen. Und erkennt, was gemacht werden kann, um Leute wirklich nachhaltig zu stabilisieren, damit sie irgendwann wieder auf dem Platz stehen.
Ja, okay. Ja.
Aber für uns ist auch Erfolg, wenn Medizin so gestaltet werden kann, dass es nicht zu Komplikationen kann, dass Komplikationen rechtzeitig erkannt werden. Wir haben ja Fälle auch zusammen, wo Dinge übersehen wurden und wo Menschen dann wirklich ein Jahr nur mit Operationen zu tun haben und mit Rehabilitation zu tun haben. Was für eine schwere Zeit. Und wenn man das vermeiden kann, ist das auch ein Gewinn.
Okay.
Und ich glaube, da haben wir alle gelernt, dass es Standards gibt, an denen man sich orientieren kann. Und das ist bei uns der BG-Standard.
Mhm.
Und das gewähren wir den Geschädigten, solange es Sinn macht. Ziel ist natürlich, dass die Menschen irgendwann wieder in der Eigenverantwortung sind.
Ja.
Und wenn es bei Jens Last so ist, dass er für seine schweren Unterarmverletzungen, für die Handverletzungen eben dauerhaft Ergotherapie ist, benötigt, dann gewähren wir das auch.
Er hat ja noch eine andere Baustelle nach dem Schädel-Hirn-Trauma. Und was ich klasse bei Jens finde, er kann das super verstecken halt. Vielleicht auch sein Problem halt, weil Umwelt das halt nicht so wahrnimmt. Zum Thema Berufsgenossenschaft muss ich sagen, wir haben allein in diesem Jahr 6 Fälle von Begehen bekommen, wo es nicht läuft.
Mhm.
Ja, wo man auch wirklich sagen kann, schwierig. Ich bin nun selber Ex-Begehler, weiß auch nicht, was da gerade los ist, aber es sind auch große namhafte Begehen, auch für die ich gearbeitet habe. Finde ich schade manchmal, muss man mal auch an dieser Stelle so sagen. Also es ist nicht mehr so, ich glaube, die Begehen sind manchmal auch sehr unter Druck, Personaldruck, Kostendruck. Ich glaube, Corona hat da auch eine große Lücke wohl hinterlassen.
Wir stellen das auch fest,
ja.
Wobei man da keine, aus meiner Sicht jedenfalls, keine allgemeinen Aussagen treffen kann.
Ja.
Wir haben am Anfang gesagt, da brauchen wir uns ja nicht drum zu kümmern.
Ja.
Wir gucken uns das nur von außen an. Mittlerweile schauen wir etwas genauer hin und stellen eben auch fest, dass in manchen Fällen nicht die Unterstützung da ist, die benötigt wird.
Genau. Ja. Ja, in einigen Fällen rutscht das. Also ich würde ja auch mal beraten, mal hinzugezogen, gucken Sie mal drüber und so. Ja. Dann sage ich, lasst laufen. Aber halt einige Fälle, wo man schon sagen muss, ach du je. Ne? Mhm. Und die dann aber auch dann sehr lange laufen. Und ich denke gerade an einen Fall von einer Dame, die wirklich alleine gelassen worden ist und wo nachträglich die BG sagt, das wären keine Unfallfolgen, war nachweislich, das sind Unfallfolgen. Da sind auch schon Schwierigkeiten, weil die Frau jetzt auch psychisch eskaliert, sagen wir mal. Also da wird auch einiges angeredet. Aber das ist nicht unser Thema heute. Okay. Ich habe eine andere Frage. Sie haben Herrn Kerkmann und die Sendung mit Herrn Kerkmann angesprochen und wir haben uns damals auch über Kraftfahrzeughilfe unterhalten. Und da würde mich mal so interessieren, Herr Kerkmann hat ja so seinerzeit gesagt, na, ist schwierig, so ein Auto zu finanzieren, will ich mal ein bisschen allgemein sagen. Wie sehen Sie das als Haftpflichtversicherer? Also wenn da jemand kommt, ist querschnittsgelähmt oder ist doppelseitig amputiert, wohnt irgendwo im tiefsten Ostfriesland, Emsland oder wo auch immer, wo es keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt, wo nichts ist, wo aber auch das Geld für ein Auto nicht da ist und das umgebaut werden muss, teilweise noch ein Familienclan hinten dran hängt. Extrembeispiel, was ich mal für einen Versicherer hatte, 7 Kinder. Also wird das Auto dann schon ziemlich groß, ja, im Südoldenburgischen. Also insofern, wie sehen Sie das als Versicherer? So eine Kraftfahrzeughilfe heißt es ja bei den BGen, aber auch bei den Rentenversicherungsträgern. Mhm. Was gewähren Sie da für Leistungen? Und sicherlich wird man das nicht so pauschal sagen können, aber manche Anwälte suggerieren ihren Mandantschaften, die Versicherung muss das alles übernehmen. Habe ich schon alles gehört. Ja, und ich bin dann halt immer eher vorsichtig, verweise mittlerweile auch auf diese Sendung mit Herrn Kerkmann. Aber da würde mich jetzt mal Ihre Meinung zu interessieren.
Ist tatsächlich nicht ganz einfach. Ja. Juristisch ist es so, dass wir den Binderungsbedingten Mehraufwand schulden. Mhm. Das kann bei jemand das Automatikgetriebe sein, bei jemand, der querschnittsgelähmt ist, die entsprechende Zurichtung sein. Mhm. Natürlich gibt es dann häufig auch die Diskussion, was muss das Auto sonst mitbringen? Platz, um einen Rollstuhl unterzubringen, ein Lift, um überhaupt in das Auto zu kommen. Mhm. Das muss man sich sehr genau angucken. Mhm. Dafür gibt es ja auch die entsprechenden Gutachten. Es bleibt aber viel im Nebel stecken. Und da geht es einfach darum, Lösungen zu finden, wo beide Seiten mit zufrieden sind. Es macht keinen Sinn, wenn ich jemanden habe, der vielleicht immer nur ein altes Auto gefahren hat, 10 Jahre alt, und das für 20.000 Euro behinderungsbedingt umzurüsten. Ja. Und in 2 Jahren ist es dann vielleicht kaputt. Das heißt, man muss sich da einfach verständigen und zu Lösungen zu kommen. Mhm. Und das schaffen wir auch in der Regel.
Okay. Also das, was Anwältinnen und Anwälte sagen, die Versicherung muss da ein neues Auto hinstellen, dem ist es nicht so.
Nein, ich streite mich doch quasi. Das heißt, ich streite mich, diskutiere gerade in einem Fall, wo ein Anwalt eben der Auffassung ist, dass ein Paraplegiker mit einem VW-Bus ausgestattet werden muss, darüber, ob das Sinn macht oder nicht. Mhm. Aus meiner Sicht macht das keinen Sinn, weil es ja viel schwieriger, in einen VW-Bus hineinzukommen auf den Fahrersitz. Da muss ich die Stufen überwinden, als über einen Rutschbrett normal in ein Auto den Transfer zu gestalten.
Ja. Und wie sieht es da mit dem Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Person aus?
Klar, das ist ein schwieriges Feld. Es ist letztendlich so, dass wir Hobby beispielsweise nicht erstatten. Hobby ist nicht Gegenstand des Schadenersatzrechts. Okay. Auf der anderen Seite, wenn ich jemanden habe, der schon immer Camping gemacht hat, man muss dann einfach Lösungen finden.
Dann haben Sie hier gerade bei mir ein Häkchen schon gesetzt, weil Hobby wäre die nächste Frage gewesen.
Ja. Hobby, Teilhabe sind schwierige Felder. Ne? Teilhabe am Leben, kein Thema. Das muss hinzubekommen sein. Aber Hobby ist eben kein Thema. Und ich weiß, wie bitter das ist. Ja. Ich habe ja auch jahrelang Fußball gespielt und es ist irgendwann nicht mehr ging. Da war ich sehr, sehr traurig. Und natürlich ist das, was viele Menschen dann auch sagen, wenn es um Schmerzensgeld beispielsweise gehen. Mhm. Ich kann nicht mehr mit meiner Frau tanzen gehen beispielsweise. Mhm. Und das tut natürlich fürchterlich weh. Und das ist über Schmerzensgeld zu ersetzen. Mhm. Aber es ist nicht um jeden Preis von uns zu gewährleisten.
Okay, also gibt es Grenzen. Zum Abschluss, was würden Sie Anwältinnen und Anwälte, zweite Personengruppe sind die geschädigten Personen, gerne mitgeben, damit das Reha-Management frühzeitig eingestielt werden kann, beziehungsweise eingeleitet werden kann. Das Problem ist ja auf meiner Seite, ich kriege einen Fall, der ist ein halbes, dreiviertel Jahr alt. Dann sind da auf der psychischen Seite schwierige Verläufe gewesen. Man kann sich das vorstellen, halt der Ernährer fällt auf einmal weg. Was ist mit der Restfamilie? Da gehen Bilder und Emotionen hoch. Das ist schwierig. Teilweise werden die Eltern noch gepflegt. Mhm. Dann, was ich aber vorhin ja schon sagte, was mich persönlich immer wieder sehr ärgert, ist, dass Anwälte und Anwälte dieses Angebot entweder gar nicht weitergeben oder weitergeben und dann sagen, nee, die wollen uns nur oder dich nur über den Tisch ziehen und so weiter. Was würden Sie diesen beiden Gruppen als Tipp oder als Information mitgeben? Sie sind ja nicht die einzige Versicherung, die das Reha-Management anbietet. Da gibt es ja noch andere Versicherungen. Und wie würden Sie jemanden, wenn Sie könnten, beraten?
Ja, schwieriges Feld. Wir wissen ja auch nicht im Vorfeld, was bei dem Rechtsanwalt oder der Rechtsanwältin im Kopf vorgeht, wie sie zu dem Thema steht. Mhm. Ganz häufig ist es so, wenn positive Erfahrungen gemacht worden sind, dann gehen Anwälte beim nächsten Fall auch direkt auf uns zu. Mhm. Vielleicht wird Reha-Management auch bei Versicherern unterschiedlich gelebt. Mhm. Wir halten uns da sehr stark an den Code of Conduct. Mhm. Es ist für uns ein Angebot, was wir freiwillig unterbreiten. Aber es ist auch für den Geschädigten freiwillig, dieses Angebot anzunehmen. Was ich mir natürlich von den Geschädigten und auch den Anwälten wünsche, ist, dass sie sich einfach darauf einlassen. Sie können es ja jederzeit beenden, auch ohne Nachteile. Mhm. Und Ja, wir schicken in der Regel Informationen mit. Uns ist es wichtig, dass der Reha-Manager eben auch ein Stück weg vor Ort ist, vor Ort die Infrastruktur kennt, die Zugänge hat. Und wir schicken die Empfehlung des Verkehrsgerichtstages mit und haben auch ein Informationsblatt von uns aus erstellt. Ja, und empfehlen eigentlich, dass man zumindest ein Kennenlerngespräch mit dem Reha-Manager macht, weil ich denke, Sie oder auch andere Reha-Manager und Reha-Managerinnen können viel besser erklären, wie die Tätigkeit aussieht, als ich das kann. Ja. Ich bin dann immer recht erschreckt, was heißt immer, das ist passiert relativ selten, dass dann trotzdem noch so eine abwehrende Haltung besteht. Aber ich weiß natürlich auch, dass das auch mit dem Ruf von Versicherung zu tun hat. Und diesen Ruf haben wir uns ja vielleicht auch über viele Jahre erarbeitet. Das ist zumindest der Ruf, das Bild, das viele Menschen von Versicherung haben. Ja, okay. Ich glaube, die Realität sieht anders aus. Das sieht man auch an Beschwerdestatistiken, dass das äußerst selten der Fall ist, dass so eine Beschwerde kommt. Oder wir führen sehr wenig Prozesse auch. Wir versuchen eigentlich immer, Lösungen auf dem Vergleichsweg zu finden. Manchmal geht es halt nicht anders, wenn die Vorstellungen zu weit auseinandergehen. Ne? Aber ich würde mir so einen gewissen Vertrauensvorschuss wünschen.
Naja, das ist aber ein typisch deutsches Problem, weil ich denke einfach mal, es wird immer sehr viel Wert auf Negatives gelegt. Journalismus funktioniert nur mit negativen Meldungen und ich habe vor Urzeiten mal eine Sendung im ARD gesehen, plus minus oder irgendwie sowas, und da haben die auch von Fällen berichtet. Damals war ich noch BG-Mitarbeiter, unter anderem die böse BG hat eine Berufskrankheit nicht anerkannt. Im Nebensatz lief dann aber so, ja, das Landessozialgericht hat die Berufskrankheit auch aberkannt. Also es war schon in der zweiten Instanz durch. Und das fiel nur im Nebensatz halt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Unfaire von Journalismus, dass sie halt immer nur das Schlechte nach vorne tragen, anstatt mal über das Positive zu berichten und vielleicht auch mal einen glücklichen Geschädigten oder einen glücklichen Versicherungsnehmer, der einfach seinen Glasschaden unproblematisch bezahlt bekommen hat. Ne? Also insofern, ja. Also,
das passiert bei uns auch und es gibt natürlich auch Fälle, wo wir falsch liegen. Ja. Das sind die Fälle, wo ich mich persönlich auch am meisten über mich selber ärgere. Ja. Ne? Aber das sind eigentlich eher Ausnahmen. Mhm. Ne? Okay. Das sind eigentlich eher Ausnahmen. Wie gesagt, Vorschuss wäre mir wichtig. Ohne Vertrauen funktioniert Reha-Management nicht. Ja. Und dazu muss überhaupt erstmal ein persönlicher Kontakt mit dem Reha-Manager stattfinden. Wir bieten auch immer an, dass wir für ein persönliches Gespräch auch zur Verfügung stehen im Vorfeld, um das nochmal zu erklären, neben den schriftlichen Informationen. Davon wird sehr wenig
gebraucht. Das heißt, Sie fahren konkret von Hannover nach Aurich, Bremerhaven oder so und sprechen dann mit Anwalt und der betroffenen Person.
Ja, ich stelle immer wieder fest, dass das eine gute zeitliche Investition ist, weil vieles dann klar wird. Mein früherer Abteilungsleiter hat mal gesagt, Schadenregulierung muss ein Gesicht bekommen. Mhm. Ich glaube, dass es dann einfach das Vertrauen da besser wachsen kann.
Ja.
Und ich merke dann auch, wie viel Druck beim Geschädigten da ist und verstehe die Dinge auch von vornherein besser.
Okay.
Ne? Mhm. Da geht es nicht darum, irgendwelche Informationen zu bekommen, die uns nicht zustehen. Also es geht einfach darum, dass wir verstehen, wie ist die Situation vor Ort, um dann entsprechend darauf reagieren zu können.
Mhm. Ne? Jetzt sind Sie um den Tipp so ein bisschen rum.
Den Tipp?
Ja, den Tipp.
Den Tipp?
So ein bisschen rumgekommen, genau.
Okay. Der Tipp für Anwälte.
Oder Tipp und Empfehlung.
Ja, also ein bisschen Eigenarbeit ist da. Ich würde sagen, die Geschädigten, die Anwälte, brauchen ja eigentlich nur, sich die Verkehrsgerichtstage anzugucken. Genau. Da war das dreimal Thema 2000, 2008, 2022. Genau. Und insofern auch noch sehr aktuell. Und das Thema wird normalerweise sehr positiv von der Anwaltschaft gesehen. Aber vielleicht der eine oder Anwalt, der das Thema mit nach Hause nimmt und noch nicht kennengelernt hat in der Praxis, mag das anders sehen. Und dann würde ich einfach sagen, die Menschen sind auch ein bisschen in der Eigenverantwortung. Unser Informationsmaterial liefert ja auch die Chance, auf Internetseiten zu gehen, sich bei Reha-Managern zu informieren, ihren Podcast zu sehen. Und dann den Kontakt zu suchen.
Also Mut haben und probieren. Genau. Aussteigen, haben Sie vorhin gesagt, kann man immer noch. wenn es nicht funktioniert.
Jederzeit. Okay. Die Freiwilligkeit ist das A und O.
Genau. Und was vielleicht noch wichtig ist, die Kosten werden ja von Ihnen getragen. Also der Reha-Manager kostet ja Geld.
Ja.
Das heißt, Sie müssen zahlen. Da steht aber im Code of Conduct drin. Meine Erfahrung übrigens, viele Anwälte und Anwältinnen kenne ich mal den Code of Conduct. Vom Verkehrsgerichtshof 22 mal nicht zu reden. Da sind ja viele interessante Ideen auch besprochen worden. Also sprich also auch gerade, dass universitäre Einrichtungen schon frühzeitig die betroffene Person aufnehmen, dass ein Reha-Management eingeleitet wird, dass man halt, was ich vorhin sagte, diese ein, zwei Jahre nicht hat, sondern wirklich reagieren kann. Gut, das ist noch alles so ein bisschen in der Schwebe, wir wissen nichts. Also vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Gerne.
Und ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt vor allem gesund und wir hören oder sehen uns vielleicht in 2 Wochen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha Management Nord. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-nord.de.